Wenn meine Frau jetzt hier wäre, die würde sagen, ja, das ist ja spannend, dass du über Gebet was erzählst. Eigentlich ist sie diejenige, die mit Gebet noch viel, viel intensiver unterwegs ist als ich. Und trotzdem fand ich das sehr spannend und habe mich gefreut über die Einladung. Nicht nur, weil ich Zig sehr schätze, auch bekannte Gesichter sehe, das freut mich natürlich immer. Das ist dann immer so ein bisschen ein Heimspiel auch. Ich hoffe, das ist auch okay mit dem Du, gerne auch in die andere Richtung und gerne auch nach diesem Abend, es sei denn, ihr wollt mich dann siezen. Das kann natürlich auch sein, je nachdem, wie euch das gefällt oder nicht gefällt. Also, ich möchte einfach ein paar Dinge euch mitteilen, die mir auf dem Herzen sind und die, als ich mich damit beschäftigt habe, kamen Dinge so zum Vorschein, die ich vor langer Zeit bewegt habe. Und zwar ein erster Punkt, ich möchte ein bisschen euch mit hineinnehmen in die Denke, wie ich denke, wie Gebet eingeordnet ist oder wo das eigentlich seine Verortung hat. Denn das ist ja manchmal gar nicht so einfach in der Psychotherapie und Therapie überhaupt. Im Grunde genommen seid ihr ja ganz schön mutig. Ihr habt einen Nicht-Psychotherapeuten eingeladen, was zum Thema Gebet in der Psychotherapie zu sagen. Aber ich denke mal, mir geht es in der Familientherapie, in der Einzeltherapie, Paartherapie, in den verschiedenen Bereichen, in denen ich tätig bin, ja, und euch geht es da nicht anders. Wir sind als Profis, als Fachleute, als Fachmenschen, sind wir mit einigen Fragen konfrontiert, wenn es um das Thema Gebet in unseren fachlichen Zusammenhängen geht. Ja, und ich werde ein bisschen einfach sagen, aus unserer Erfahrung, ohne hier einen langweiligen Fachvortrag zu halten, ein paar Gedanken, die mir in der Vorbereitung aufs Herz gekommen sind. Der erste Punkt ist so der, ich gucke ab und zu mal hier so rüber, lasst euch da nicht irritieren, ich habe hier so ein kleines Skript, da sind so ein paar Stichworte drauf, dass ich da auch ein bisschen in der Guideline bleibe hier. Was wir tun, auch in Dortmund, ist Diakonie. Das ist mein erstes Statement. Was wir tun, ist Diakonie. Und Diakonie ist unlösbar verbunden mit den wesentlichen insgesamt vier Ausdrucksweisen von Gemeinde, von Kirche, von Leib Christi. Ich sage es mal bewusst, wir kommen alle aus unterschiedlichen christlichen Zusammenhängen, das unterstelle ich einfach mal. Ich selber bin frei evangelisch und katholisch und ansonsten ökumenisch unterwegs, also ein bisschen durcheinander, was so die Konfessionen angeht, aber ich fühle mich beheimatet wirklich in der Ökumene, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Das meine ich ganz bewusst. So, was ist eigentlich, das sind diese vier Ausdrucksweisen von Kirche und Gemeinde und Leib Christi. Das ist einmal der Bereich des Zeugnisses, der sogenannten Martyria oder des Kerygmas, also der kerygmatische und der Martyria-Bereich. So wird das theologisch-fachlich genannt, so fachwissenschaftlich genannt. Das Bereich Zeugnis und Verkündigung, also Martyria heißt nicht nur Leiden um Christi willen, sondern das ist der ganze Bereich des Zeugnisses. Zeugnis sein, Zeugnis geben, Zeugen sein von dem, was Jesus in dieser Welt auch heute tut, aktuell tut. Der zweite Bereich ist die Liturgia vom Griechischen. Das ist der ganze gottesdienstliche Bereich, das sind die sakramentalen Handlungen von Gemeinde. Da muss ich jetzt nicht einzeln was dazu sagen. Und dann kommt der Bereich Diakonia. Das ist der ganze Bereich der tätigen Nächstenliebe. Und dazu gehören natürlich klassischerweise die diakonischen Bereiche, die wir kennen, also Altenpflege, Armenpflege, Versorgung und so weiter, stationäre Betreuung, Begleitung von Kindern und so weiter. Wir können da jetzt ganz viel nennen. Ich zähle bewusst den ganzen Bereich von Beratung und Therapie und auch Psychotherapie mit dazu. Das sind für mich in der oder der Diakonia zugeordnete Bereiche. Dann kommt der vierte Bereich noch, das ist die Koinonia. Das ist die Gemeinschaft der Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, im umfassenden Sinn, gegenseitige Unterstützung, Verantwortung, Solidarität. So, daran soll die Welt erkennen, dass wir die Jünger von Jesus sind. Das ist eigentlich einer der wesentlichen Ausdrücke von Koinonia, Gemeinschaft in diese Welt hinein. So, und ich habe, als ich das habe ich ja nicht erfunden, diese vier Bereiche, die habe ich das erste Mal vor vielen, vielen Jahren bei Paul Filippi gelesen. Das ist ein Pionier in der Diakoniewissenschaft, Politiker, Theologe, also ein sehr interessanter Mann. Auch da werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, könnte man nachlesen. Paul Filippi, also ein Pionier im Bereich von Diakonie, Diakoniewissenschaft. Diakonika ist eines seiner grundlegenden Lehrbücher, ein Lehrbuch über Diakonie. Und dann schreibt er Folgendes. Ich zitiere mal so ein paar Sachen. Im Übrigen bekommt ihr das, was ich so heute Abend sage, als zweiseitiges Skript, wenn ihr möchtet, sodass ihr nichts aufschreiben müsst, es sei denn die Dinge, die euch jetzt besonders wichtig sind vielleicht. Er schreibt in seinem Buch in der Diakonika, nun aber gehe ich von der These aus, dass die Kirche, dass die Diakonie davon lebt, dass die Kirche selbst ein christologisch bestimmtes soziales Bezugsfeld ist. Und das ist natürlich schon ein bisschen diakoniewissenschaftlich ausgedrückt, will aber heißen, dass Jesus Christus im Mittelpunkt ist dessen, was wir diakonisch tun und was sich diakonisch ausdrückt. Martin Luther hat das, habe ich das verstanden in seinem Buch, hat das Diakonat als Amt im Grunde genommen beschrieben. Und Philippi sagt, Diakonie ist eine zentrale Qualität des Christuslebens selbst. Also der inkarnierte Jesus in unserem Leben verkörpert sich über die Diakonie in das Leben mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, hinein in unsere Umgebung und, und. Also finde ich erstmal so zentrale Aussagen, dass das diakonisches Handeln ein christusbestimmtes soziales Bezugsfeld ist und sein soll. So, das ist sein Verständnis. Und ein paar Seiten weiter schreibt er, dass es ja bei den Jüngern immer wieder um Machtfragen ging, ja, im Neuen Testament. Also wer ist der Größte, wer darf zu deiner Rechten sitzen und wer hat hier mehr zu sagen, wer darf bestimmen, ne? Das sind unsere Enkelkinder sagen, ich bin Bestimmerin oder ich bin der Boss, ich bin der Chef, die Chefin. Und dann unterweist Jesus ja und sagt, okay, macht es nicht so. Jesus rief die Jünger zu sich und sagt, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es aber nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Da steht das Wort Diakonos. Also interessant, das ist ein Anruf und eine Aufforderung an überhaupt an die Gemeinde im Allgemeinen. Also es geht hier nicht um ein spezielles Amt sofort oder eine bestimmte Beauftragung, sondern es ist ein Grundauftrag. Also wer groß sein will, der soll euer aller Diener sein. Das ist eine Grundhaltung. Diakonie, das sagt Philippi weiter am nächsten Punkt, Diakonia ist die Versöhnungswirklichkeit der Christusgegenwart, die in der Gemeinschaft der Diakonie Gestalt gewinnt. So orientiert er sich am Urtext im 2. Korinther 8, 5. So hat er das, ich lese das nochmal vor. Diakonia ist die Versöhnungswirklichkeit der Christusgegenwart, also der Gegenwart von Jesus Christus, die in der Gemeinschaft der Diakonie Gestalt gewinnt. Da muss man sich mal das auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Und welchen Stellenwert eigentlich unser diakonisches Handeln in unserer heutigen Zeit, auch in unseren Therapien und Einrichtungen hat, wenn wir denn den Anspruch haben in unserem Leben und auch in unseren Diensten. Gebet, ein weiterer Punkt, ist aus meiner Sicht, ich will es mal so auf den Punkt bringen, Bestandteil gelebter Diakonie. Und da habe ich mal einfach gemacht, heute KI sagt euch was. Das macht es spannend, macht mir Spaß, manchmal KI-mäßig mal hineinzugeben. Diakonie und Gebet. Es ist sehr interessant, was die KI in Google zum Beispiel auswirft zum Thema Gebet und Diakonie. Und das finde ich doch ganz erstaunlich und finde das gut auf den Punkt gebracht. Ich könnte das besser gar nicht, selber gar nicht besser auf den Punkt bringen. Da steht Gebet und Diakonie. sagt ChatGPT oder die KI, sind eng miteinander verbundene Begriffe im christlichen Kontext. Gebet ist ein zentraler Bestandteil des christlichen Glaubens und der Diakonie, die Nächstenliebe und praktische Hilfe für Menschen in Not beinhaltet. Beide sind Ausdruck der Liebe Gottes und sollen das Leben von Menschen positiv beeinflussen. Kriegt ihr schriftlich, braucht ihr nicht alles mitschreiben, keine Sorge. Und nochmal ein etwas anderer Satz, auch von der KI ausgeworfen. Gebet und Diakonie sind eng miteinander verbunden, da das Gebet oft eine Quelle der Motivation und Inspiration für diakonisches Handeln ist. Christen beten für die Menschen, denen sie helfen, und bitten Gott um Weisheit und Kraft, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Diakonisches Handeln wiederum kann als Antwort auf Gebete verstanden werden, da es die konkrete Umsetzung der Nächstenliebe darstellt. Das sind jetzt einfach von KI ausgeworfene Zusammenfassungen von Gebet und Diakonie. Und warum bringe ich das hinein? Mir ist das wichtig. Wir haben bewusst als Beratungsstelle sind wir Mitglied im Diakonischen Werk, im Dachverband des DW. Und wann immer wir mit Christen auch aus der Kirche zu tun haben, ob katholisch oder evangelisch, betonen wir das auch, dass wir uns da wirklich beheimatet fühlen. Unsere gesamte Arbeit, die wir tun, ist auf der Basis von diakonischer Tätigkeit, sehen wir die. Und da kommen genau die Grundlagen, und die Zusammenhänge, hinein, die ich gerade eingangs, nannte. Paul Philippi hat in seinen Buchen, auch in anderen Texten, hat er seiner Sorge Ausdruck verliehen, hat gesagt, okay, die Kirche, die Gemeinde hat im Grunde genommen es später immer mehr den Fachdiensten überlassen, dass sie fachlich-therapeutische, soziale Arbeit gemacht haben. Und sie haben sich immer mehr von den ganzen Zusammenhängen von Diakonie wegbewegt. Teilweise ist das so auch in der evangelischen und manchmal auch in der katholischen, aber da vielleicht weniger karitativen und diakonischen Arbeit, ist es so, dass wenn wir über Gebet fangen zu sprechen, über das Christuszeugnis in unserem Leben, ist manchmal eine große Verhaltenheit oder eine Unkenntnis auch oder eine Scham oder eine Abwehr sogar. Also nicht zu so fromm, das ist doch, ja, das muss man, so, es wird auf das Fachliche abgestellt. Das wird besonders hervorgehoben, was ja erstmal nicht falsch ist. Aber die ganzen Bezüge, und das hat Philippi schon vor Jahrzehnten beschrieben, die enge Verbundenheit der oben genannten vier Bereiche, wie eng das zusammenhängt und dass das Christuszeugnis, das Zeugnis von Jesus in unserer Arbeit viel deutlicher Gestalt gewinnen darf. Das diakonische Arbeit bedeutet eben nicht nur, das sage ich mal ausdrücklich an der Stelle, fachliche Arbeit, soziale Arbeit mit den Menschen und nur die praktischen Dinge tun, die vielleicht mit frommen Dingen überhaupt nichts zu tun haben. Es bedeutet immer im engen Zusammenhang mit dem, was wir als Gemeinde und als Leib Christi in dieser Welt tun. Ich komme gleich noch konkreter zum Gebet, aber ich möchte euch jetzt erstmal einladen zu sogenannten Breakout-Sessions. Ihr seid ja alle unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gemeindekontexten, denke ich mal. Und ich unterstelle euch und uns mal, dass wir alle mehr oder weniger unterschiedliche Zugänge zum Gebet haben. Und ich gebe euch oder der Simon gibt euch gleich mal zwei Fragen mit in die Breakout-Sessions, in die Gruppen und erklärt auch, wie das geht. Und wir werden uns auch mit in die Gruppen hinein aufteilen, Simon und Eva auch. Ja, und deswegen mal direkt zu diesen beiden Fragen gebe ich mal direkt an dich weiter. Du hast die Fragen vor dir liegen, auch Simon, ne? Ah, ist das spannend? Also ich merke, dass jetzt im Grunde genommen schon durch das, was ihr gesagt habt und was ihr in den Kleingruppen besprochen habt, ich glaube, jetzt war ja jede Kleingruppe dran, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja schon, da ist ja schon eine Fülle und eine Vielzahl von Erfahrungen im Umgang mit Gebet. Und bei manchen hört man auch so raus, naja, okay, also da muss man auch aufpassen, vorsichtig sein. Andere sind etwas, gehen etwas mutiger vielleicht ran. Auf jeden Fall ist es ein sehr sensibles Thema und auch ein ganz wichtiges Thema, ganz offensichtlich auch bei jedem von uns persönlich. Und dann wird es natürlich spannend auf der Arbeitsebene, auf der fachlichen Ebene, wo wir in unseren Professionen arbeiten. Und ich gehe mal mit ein paar Gedanken weiter und werde mal noch so ein paar Impulse, die mir auf dem Herzen sind, gerne mal weitergeben. Wenn wir das Wort Therapie, die Bedeutung des Begriffes Therapie kurz nochmal so als Blitzlicht mal vor unsere Augen stellen, was heißt Therapeia? Ne? Therapeia, das kommt ja auch aus dem Griechischen, finden wir auch in der Bibel das Wort. Dienst, Pflege, Heilung, Behandlung. Ja, also das ist klar, Psychotherapeuten dürfen behandeln. Da wird es ja schon bei mir als Familientherapeut. Ich darf natürlich auch in gewisser Weise behandeln, aber nicht wie jemand, der eine Approbation hat. So einfach ist das ja in unserem Land nicht. Ja? Wird schon schwierig so. Aber Therapeuin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich habe kein Griechisch gehabt, da ist der Begriff des Dienens und des Heilens drin. Mit Sicherheit habt ihr da schon in verschiedenen Vorträgen auch selber darüber gelehrt oder gehört und so weiter. Ich fand das nur interessant. Der Begriff, der mit therapeutischem Arbeiten zusammenhängt, mit dem Dienen, steht dem Diakonos, ganz nah. Diese beiden Dinge haben viel miteinander zu tun. Ja, und das einfach mal so, als wenn wir sagen, ja, wir sind als Therapeuten unterwegs. Ja, ich arbeite therapeutisch. Meine Familienaufstellung, die ich seit 21 Jahren mache, das sind therapeutische Familienaufstellungen. Das darf ich auch sagen. Ich arbeite als Familientherapeut und darf auch den Begriff Therapie und therapeutisch nennen und darf das benutzen und darf da auch therapeutisch tätig sein. Das ist in unserem Land natürlich ganz wichtig. Wer darf eigentlich therapeutisch tätig sein? Ja, wir sind doch alle Priester des höchsten Gottes und wir sind alle sozusagen mit therapeutischem Auftrag ja unterwegs und dann ist das doch mit dem Gebet überhaupt kein Problem, da dürfen wir überall machen und tun und so weiter. Also ganz einfach ist es nicht. Jetzt haben wir in unserer Arbeit in der Beratungsstelle in Dortmund eine große Freiheit. Wir haben angefangen mit einem Verein, der gemeinnützig ist und der Mitglied ist im Diakonischen Werk und der das Kronkreuz vorne auf der Tür hat. Wer bei uns reinkommt in die Einrichtung, der sieht, ah, das ist eine diakonische Einrichtung. Und dann haben wir, als wir überlegt haben, wie treten wir eigentlich im Internet auf und auf unseren Flyern? Wir möchten einerseits nicht so fromm daherkommen. Man kann ja auch vieles fromm überfrachten mit frommen Worten und, und. Auf der anderen Seite möchten wir nicht unsere Klarheit versprühen in einem diffusen Nebel, wo überhaupt nicht mehr erkennbar ist, wer wir eigentlich sind. So, das ist genau, es berührt genau die Frage auch des Einordnens von einem diakonischen Dienst, auch wie wir uns verstehen, und ihr vielleicht auch, wie wir uns einordnen im Gesamtkontext von Ausdruck des Lebens mit Jesus in dieser Zeit, in dieser Welt, in unseren Berufen. Und wir neigen ja dazu, alles so schön voneinander zu trennen. Ja, und schön, wir müssen uns ja auch abstinent halten, ne? Als Psychotherapeuten und als Therapeuten so. Ne? Und all diese Fragen, ich will jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, aber all diese Fragen haben uns auch bewegt. Wie werden wir uns nach außen darstellen? Und da lese ich mal, auf unserer Homepage steht Folgendes. Der christliche Glaube und das Zeugnis einer lebendigen und erfahrbaren Gottesbeziehung bilden die Grundlage der bewusst diakonischen Haltung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein Statement. Eines von zwei Statements, die bewusst das Christliche so auch plakativ nach außen tragen. Also der christliche Glaube und das Zeugnis einer lebendigen und erfahrbaren Gottesbeziehung bilden die Grundlage der bewusst diakonischen Haltung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir halten damit bewusst nicht hinterm Berg. Die Berater, das ist ein weiterer Satz, und Beraterinnen unseres Teams arbeiten fachlich, sowohl systemisch, familientherapeutisch als auch analytisch orientiert und fühlen sich einer systemischen und ressourcenorientierten Grundhaltung verpflichtet. Dabei integrieren wir auch unterschiedliche Ansätze aus den Bereichen christlicher Seelsorge. Und wir haben in der Zwischenzeit, wir haben eine ärztliche Psychotherapeutin, die auch mit assoziiert ist in unserem Beratungszentrum, in unserer Beratungsstelle. Das ist die Gabriele Hildenstock, kennen vielleicht einige von euch. Und spannend, wie wir seit 7 Jahren miteinander unterwegs sind, wo sie sagt, oh Gott, ich muss wirklich ganz klar das trennen, aber ich möchte in einem Team arbeiten, wo wir zusammen beten für die Patienten, die zu mir kommen. Und inzwischen in den Jahren ist viel mehr geworden. Als ich sie irgendwann vor einigen wenigen Jahren in unserem Gruppenraum sitzen sah, kriegte ich mit, dass sie am Kreuz mit einer Patientin saß. Wir haben so ein Holzkreuz da stehen, so eine, ich sag mal, kleine liturgische Ecke, wo wir manchmal mit Menschen beten. Und da saß sie und ich sage, was ist denn mit dir los? Und sie sagt, ja, der Prozess ist abgeschlossen und jetzt habe ich die Freiheit, auch jetzt können wir auch zusammen beten mit dieser Patientin, kann ich das, so war das Bedürfnis auch dieser Patientin. Und da sage ich, das ist ja schön, das zu sehen, dass du diese Freiheit hast und dass das so entstanden ist, auch aus einem Prozess heraus in der Psychotherapie. So, also diese Äußerungen findet ihr plakativ, nicht groß ausgeführt auf unserer Homepage. Und das ist uns wichtig gewesen, dieses klare Statement. Wir haben übrigens 40%, 50% säkulare Menschen oder säkularisierte, wie wir immer das nennen wollen. Wir haben nicht nur fromme Menschen, die zu uns in die Beratungsstelle kommen seit über 35 Jahren. Und das freut uns sehr. Ich sag mal so, je frommer die Menschen sind, die zu uns kommen, desto weniger fromm rede ich. Das ist meine persönliche Erfahrung. Das ist eine interessante Erfahrung, weil so viel fromme Worte schon so viel Schaden auch angerichtet haben. Ich weiß ja gar nicht die Kontexte oft oder erfahren das. Da gibt es missbräuchliche, übergriffige Sachen, schwierige Erfahrungen mit Gebet auch. Ich rede jetzt nicht von einer speziellen Konfession oder Überzeugung. Wichtigste, eine der wesentlichen Erfahrungen, die ich mal gemacht habe, was so geistlichen Missbrauch angeht. Ich war in einer Aufstellungswoche oben in Waltenhagen, da hatten wir 15 Teilnehmer, 10 Teilnehmer von denen, das habe ich noch nie erlebt, vorher nicht, nachher nicht, hatten religiös missbräuchliche Erfahrungen gemacht. Jedes fromme Wort, was, das war nun ausgewiesen, unser Seminar, bewusst als Seminar, wo auch Gebetszeiten und Lobpreis mit drin ist, machen wir offen. Da halten wir nicht hinterm Berg und sagen, dass wir aber gleichzeitig fachliche Arbeit machen, systemisch arbeiten und, und. Und da könnt ihr euch vorstellen, bei mir ging das Herz so, weil ich dachte, wie kann das denn werden, wenn 10 Menschen mit massivsten religiös missbräuchlichen Erfahrungen, und zwar aus Werken, aus Freikirchen und aus den Großkirchen, also sowas habe ich noch nie erlebt. Alle 10 sind am Ende der Woche auf uns als Team zugekommen, haben unisono gesagt, dass sie das erste Mal seit langem überhaupt wieder in einem frommen Seminar waren, also was auch mit fromm ausgewiesen war und dass sie eine wirkliche Freiheit erlebt haben und wieder neu einen Zugang auch zu Glaubensdingen bekommen haben. Das hat mich zutiefst, wirklich zutiefst berührt. Hätte ich und hätten wir aus Angst, dass diese Menschen vielleicht schreiend rauslaufen aus dem Seminar oder sagen, nee, das will ich auf keinen Fall. Alles Wichtige, Grundlegende auch unseres Glaubens außen vor gelassen, das wäre ganz schwierig gewesen. Wir sind authentisch geblieben. Wir schwätzen und reden nicht zu fromm daher. Das ist uns wichtig, sage ich mal ein bisschen plakativ. Und mich hat das berührt, wie Menschen sich berühren lassen, selbst mit solch einer Erfahrung im Hintergrund. Und dass der Mut zu den grundlegenden Dingen des Evangeliums, auch im Gebet, die kam in die Segnungszeiten zum Schluss. Wir haben immer am Schluss eines Seminars eine mehrstündige Segnungszeit. Sie kamen und ließen sich segnen. Das war unglaublich. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich an der Stelle mache ich uns allen Mut, dass wir wirklich für uns natürlich in unseren Kontexten prüfen, wie können wir die klaren, grundlegenden Dinge auch der Bibel weitergeben, die uns wichtig sind und nicht alles in einem Nebel versprühen, das eigentlich von dem Christlichen, was wir auf dem Herzen haben und tun wollen, gar nichts mehr zu sehen ist. Nun haben wir die Möglichkeit in unserer Arbeit, das Profil sehr deutlich zu machen. Das ist in anderen Einrichtungen, wenn jemand in einer säkularen Einrichtung im Krankenhaus arbeitet und, ist das nicht so einfach möglich. Das ist mir schon klar. Aber der Freiraum, den wir doch haben, also da mache ich grundsätzlich Mut, dass wir uns mehr trauen, als wir vielleicht uns bisher getraut haben. Also auch über die Dinge zu reden, die wichtig sind vom Wort Gottes her. Romano Guardini sagt einen ganz schönen Satz. Die Ordnung, also ich sag mal, die Ordnung der Liebe, das ist so ein Satz, den er geprägt hat, sehe ich als die Grundlage unseres diakonischen Handelns und unserer Haltung. Er sagt, die Dinge der Liebe ereignen sich oder eignen sich aus Gottes freier Schöpferschaft. Und diese Liebe bringt hervor, was noch nicht ist, von dem man nicht vorausgeht, wie es sein könnte. In die Ordnung der Liebe, das ist der zentrale Satz Romano Guardini, in die Ordnung der Liebe sind wir durch die Erlösung hineingenommen. 1. Johannes 4,10, darauf steht die Liebe nicht, dass wir Gott liebten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. So, wenn wir das ernst nehmen, heißt es ja, dass wir mit Menschen zu tun haben, wie wir ja selbst auch dazu gehören, die erlösungsbedürftig sind, die bedürftig sind, auch in Bezug auf Gott. Und es ist die Frage, welchen Raum da dürfen diese grundlegenden Dinge, darf der Ausdruck der Liebe Gottes auch in der therapeutischen Beziehung haben? Und wie konkret dürfen wir werden? Wie konkret darf es auch mit dem Gebet werden? Rolf Sohns sagt zur Psychotherapie und Seelsorge, ist übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch. Ihr habt den Hinweis auf das Buch auch auf dem Zettel dann, Seelsorge zwischen Bibel und Psychotherapie. Rolf Sohns ist ein guter Freund von uns und Theologe, hat gute Sachen geschrieben. Er sagt, eine Seelsorge, die ganzheitlich sein will, der es um die Sache Gottes und auch die Sache des Menschen geht, wird sich daher um die geistliche Dimension des Ratsuchenden kümmern, ohne seine psychologische Befindlichkeit auszublenden. Das ist in seinem Buch Seelsorge zwischen Bibel und Psychotherapie. Und dann habe ich gedacht, ich setze den Satz mal um auf Psychotherapie oder auf Familientherapie oder wie auch immer. Könnt ihr einsetzen, was ihr da tut. Eine Psychotherapie, die ganzheitlich sein will, der es um die Sache des Menschen und auch die Sache Gottes geht, wird sich daher um die psychologische Befindlichkeit kümmern. Das ist unser Fachauftrag, ja. Ohne die geistliche Dimension des Ratsuchenden auszublenden. Ein bisschen provokant mal so, aber ich habe den Satz, als ich den von ihm las, dachte ich, den möchte ich gerne auch in der Umkehrung, also nicht nur aus der seelsorglichen Sicht hin zur psychotherapeutischen oder therapeutischen Sicht, sondern auch mal von der therapeutischen Sicht hin zur seelsorglichen Dimension oder geistlichen Dimension auch sehen. So, also das ist, fand ich, war so ein bisschen spielen mit diesem, ein bisschen mal der Satzumdrehung und dachte, ja, das ist das, was unsere Haltung ausmacht, auch für mich als Familientherapeut. Wir haben, um es mal praktisch darauf hinzuweisen, nochmal, wie wir vorgehen. Ich bete persönlich mit den Leuten in den therapeutischen Situationen relativ selten. Meine Frau ist da anders unterwegs. Die betet relativ oft mit den Leuten auch. Alles abgesprochen, alles geklärt mit den Klienten, die zu uns kommen. Und nie aufgezwungen, es darf nie unter Druck, darf nie manipulativ. Nur die Frage ist, wo fängt denn Manipulation an und wo hört sie auf? Was mache ich eigentlich da, wenn ich einen Impuls habe, den ich einbringe? Ist das nicht schon manipulativ? Ja, ich bin mal ein bisschen provokant. Ich glaube, in der Psychotherapie und auch in den verschiedenen Therapien sind wir manipulativ. Wir beeinflussen Menschen. Wer kann denn von uns behaupten, dass er objektiv wahrnimmt oder objektiv immer mit einer klaren Haltung unterwegs ist. Es ist immer auch ein Stück Manipulation. Ich weiß, dass das ein ganz gefährlicher Begriff ist, aber diese Abstinenzgeschichte auch im systemischen Bereich, wir sind ja Abstinenz, wir sind allparteilich neutral, das sind so Ansprüche. Ja, wer kann denn von uns behaupten, dass wir die wirklich so eins zu eins immer umsetzen? Ich kann das von mir jedenfalls nicht behaupten. Mir ist es wichtig, authentisch zu sein, dass der andere wissen darf, wo ich stehe. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das wissen alle von uns. Was ist das Wichtigste in der Therapie? Was ist das Wichtigste in der therapeutischen Arbeit?
Die Beziehung.
Die Beziehung, genau. Das ist inzwischen wissenschaftlich auch belegt, da gibt es Untersuchungen. Also die therapeutische Beziehung, wenn wir über Effizienz und um Nachhaltigkeit von Therapie sprechen, dann bleibt, das habe ich neulich gelesen, erschreckend wenig übrig, was wirklich in den Therapien qualitativ messbar, nachweisbar, erfolgreich, heilsam oder wie auch immer sein soll. Aber das, was herausgefunden wird oder wurde und immer wieder wird, ist, dass die therapeutische Beziehung, dass das Zentrale ist, was in der Geschichte von Veränderung, Heilung möglicherweise und beim Menschen eine ganz zentrale Rolle spielt oder dass die Befindlichkeiten sich verbessern. Das ist einfach ein Fakt. Ich gucke auf die Zeit. Ich weise nur ganz kurz darauf hin, auf fünf Bereiche des Auftrages Jesu in unserer Arbeit. Das könnt ihr auf dem Zettel nachlesen. Also Heilung, Befreiung, Reinigung, Sündenvergebung, Ermutigung, Trost und so weiter. Ich will es nur ganz kurz mal eben benennen. Das könnt ihr nachlesen aufgrund von Jesaja, einem Text aus dem Jesaja. Und das hat für uns in der Arbeit eine wichtige Bedeutung. Es ist ein Unterschied zwischen Befreiung oder zwischen Sündenvergebung. Sind die Menschen erlösungsbedürftig, die zu uns kommen? Ja, wenn wir über Sünde reden, dürfen wir das benennen, wenn es eine Öffnung gibt in einem Glaubensgespräch. Ich komme in meinem säkularen Zusammenhang mit Menschen in Berührung, die haben ohne Probleme, haben sie ihre Buddha-Statuen in ihren Büros stehen. Es geht mir jetzt hier nicht um Wertung oder Abwertung, sondern einfach nur, was für Statements finde ich im säkularen Bereich, in Richtung, ja, wenn du hier zu mir in meine Praxis kommst, dann triffst du auf diesen spirituellen Background. Und da haben die Leute in der Regel keine Scheu, das auch deutlich zu machen. Und da, wo sich Menschen öffnen, da werden diese Therapeuten und Therapeutinnen auch mit ihnen offen über diese Dinge sprechen. Das habe ich persönlich erlebt, auch im Aufstellungsbereich. Da könnte ich jetzt viel dazu noch erzählen. Wenn Menschen zu uns in die Beratungsstelle kommen, gibt es einen ganz zentralen Punkt, der das Gebet ganz konkret benennt. Das ist immer so. Wenn Menschen kommen zum Erstgespräch, wir so eine Anamnese gemacht haben, so, und dann wird sich entscheiden, ob diese Menschen weiter zu uns kommen, dann sagen wir, wenn sie zu uns kommen, dann folgende Information für sie. Wir haben einmal im Monat ein mehrstündiges Gebet als Team mit Ehrenamtlichen, die auch unter Verschwiegenheit stehen und wo wir miteinander für die Beratungsprozesse für die Menschen, die zu uns kommen, beten. Und ich frage Sie an diesem Punkt, möchten Sie das, dass wir für Sie beten? Ist das für Sie in Ordnung? Und die Menschen, die mit Jesus Christus gar nichts zu tun haben, ich habe noch keinen erlebt, einmal, ja doch, der hat gesagt, nö, das wäre ihm nicht wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich persönlich bete sowieso für meine Prozesse, das lasse ich mir ja nicht nehmen. Aber das öffentliche Gebet im Team für die Beratungsprozesse, das ist ein starker, starker Punkt, wo die Leute sagen, oh, Sie beten für mich, das finde ich auch schön, das finde ich aber gut. Selbst wenn die Leute gar nicht verstehen, worum es da geht. Und in unseren Gebetszeiten praktizieren wir miteinander als Mitarbeiterschaft das hörende Gebet. Wir nehmen uns Zeit, kurz zwei, drei Sätze zu den, wie so eine kleine Mini-Fallsupervision oder Besprechung, kurz nur zur Situation was sagen, dann gehen wir ins hörende Gebet. Und dann sammeln wir zusammen, was an Eindrücken, Bildern, ermutigenden Versen ist. Und das schreibt jeder Berater, jeder Therapeut bei uns für sich selber auf. Und manchmal haben wir dann den Eindruck, dass wir vielleicht in einem Prozess eine Rückmeldung an jemanden geben. Und dann fragen wir diese Menschen, möchten Sie mal hören, was wir haben für Sie gebetet, möchten Sie einen Impuls mal hören, der uns da wichtig geworden ist? Und da erleben wir immer wieder ganz Erstaunliches. A, möchten die meisten Menschen oder alle Menschen das gerne hören. Und wir erleben manchmal, dass genau darüber Gott diese Leute anrührt. Ein kleines Beispiel, schon viele Jahre her, hatten wir eine Bibelstelle und meine Frau fragt das Ehepaar, das zur Paarberatung kam, wir haben für sie gebeten, möchten Sie mal hören, was wir für einen Impuls hatten? Ja, gerne. Dann hat sie einen Bibelvers genannt und die beiden fielen aus allen Wolken inmitten ihrer tiefsten Ehekrise ihres Lebens. Hörten Sie aus dem Munde meiner Frau aufgrund des Gebetes unseres Teams Ihren Trauspruch? Und das ist so was wie, also da geht mir wirklich ein Schauer so drin, denke ich, wie gut ist unser Gott, dass er solche Dinge benutzt. Dass damit sensibel umzugehen, ist ganz wichtig. Und dass wir nicht alles, was wir da gehört haben, irgendwie und was uns wichtig geworden ist, dann hinausposaunen in die Beratung, in den Prozess, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, das ist mal ein Beispiel, wie wir das Gebet ganz praktisch auch mit ganz authentisch öffnen und offen machen, auch für die Leute, die zu uns kommen und machen über die 35 Jahre, die wir unterwegs sind, ganz erstaunliche und gute Erfahrungen. Bis hin zu ganz konkreten bildhaften Eindrücken, die da sind, wo Gott prophetisch hervorbringt Dinge aus dem Leben dieser Menschen, die wir niemals wissen konnten. Die haben wir nicht. Da sind manchmal Leute dabei. Das passiert jetzt nicht jede Woche und jeden Tag. Aber das sind dann ganz erstaunliche Punkte, wo Leute sagen, das ist ja ganz, da haben wir doch nie drüber gesprochen darüber. Woher können Sie wissen, dass dieses Bild im Flur meiner Eltern hing? Ja, in meinem Buch über Familienaufstellungen habe ich ein Beispiel genannt. Der Junge im Matrosenanzug, das war jemand, Hintergrund israelisch-jüdischer Zusammenhang, hatte jemand ein Bild bei uns, ein Junge mit einem Matrosenanzug. Und dieses Bild, hat den Eindruck, gib das Bild mal weiter. Und das hat den Klienten total angesprochen. Ich sagte, woher konnten Sie wissen, dass dieses Bild tatsächlich in unserer Wohnung in Israel, wo ich eine Weile gelebt habe, mit meinen Eltern hing? Ja, das wussten wir nicht. Also, so ist doch ganz erstaunlich, wie manchmal solche Dinge dann hineinkommen. Das war jetzt ein gläubiger Mensch, ja. Also, die Sensibilität im Umgang mit solchen Dingen, ganz klar. Also nicht brachial oder irgendwie das den Leuten überstülpen, das ist auf jeden Fall wichtig. Müssten wir eigentlich noch ein ganzes Seminar darüber machen, wie das denn geht und wie wir damit umgehen. Immer nur ein paar kleine Beispiele. Und zum Schluss so vielleicht noch ein Gedanke von mir. Gebet ist nicht Methode. Gebet ist für uns, und das ist sicherlich für euch ja auch, das werdet ihr ähnlich erfahren, ist Haltung und Ausdruck unserer und auch meiner Lebenswirklichkeit als Menschen, die Jesus nachfolgen, mit ihm in Beziehung stehen und in Beziehungen mit Menschen auch und insbesondere mit Menschen im Rahmen unserer Dienstleistungen. Die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Es ist bekannt eben, dass die Qualität der therapeutischen Beziehung der wesentliche Faktor in Bezug auf Veränderung ist. Das wiederhole ich nochmal zum Schluss und ermutige ausdrücklich dazu, dass wir kreativer werden, authentisch werden, auch mutiger werden im Umgang, in der Begegnung mit den Menschen, die zu uns kommen. Es ist vielleicht nicht in allen Kontexten so möglich wie bei uns in der Beratungsstelle. Manchmal ist es vielleicht sogar schwieriger in frommen Einrichtungen, das will ich mal auch behaupten, wo dann gesagt wird, nee, nee, das geht nicht. Also da ist absolute Abstinenz wichtig. Aber da muss jeder sich selber von uns fragen, das gebe ich so mal so als Schlussgedanken rein. Wie mutig darf ich sein? Ist das schon gleich eine Grenzüberschreitung, wenn ich ins Gebet gehe? Wir segnen Menschen, wir berühren sie ja auch. Immer nach Absprache, nie über deren Köpfe hinweg. Und trotzdem ist es natürlich sehr nah, sehr intim, wenn wir in Seminaren Menschen segnen. Wir erleben aber auch, wie Menschen in den Seminaren, zum Beispiel bei den Aufstellungsseminaren, zum Glauben kommen. Sich am Ende einer Woche in der Segnungszeit entscheiden, mit Jesus einen Anfang zu machen. Also das sind Dinge, darf sowas passieren in professionellen Kontexten von Therapie, Beratung, Begleitung? Das stelle ich mal als Frage in den Raum. Ich habe jetzt einen kleinen Ausschnitt mal aus meinem Herzen, aus unserem Herzen und unserer Arbeit euch mitgeteilt. Und um es nicht zu lange jetzt zu machen, mache ich jetzt da einen Punkt. Es wäre noch viel, viel mehr dazu sagen, aber das sind die Dinge, die mir persönlich in der Vorbereitung auf heute Abend wichtig geworden sind. Und da mache ich mal für heute Punkt. Das andere kriegt ihr eben auf dem Skript, das ich euch gerne weitergebe.